Hallo Leute, willkommen bei Bartez Calling, dem Body and Mind Podcast auf der Stronger Together Plattform Yammer der Lufthansa Group. Hier führen wir die Gespräche, die wir vor Corona an der Bartez geführt haben, über große und kleine Themen, ernste und lustige, zu zweit oder mit anderen. Diese Gespräche wollen wir keinesfalls missen, beziehungsweise euch nun daran teilhaben lassen. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß wie wir. Hi Dörte.
Hi Uta.
Mensch, dass wir uns heute treffen.
Ja, an der Bartez.
An der Bartez.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht. Ja, es wird heute ein virtuelles Treffen, sonst haben wir uns ja immer schön an der Bartez getroffen.
Ich vermisse das auch.
Weißt du noch? Mhm. Also wahlweise im LAC, aber auch im Crewkeller. Und da haben wir echt immer gute Gespräche geführt.
Und sie waren immer lustig. Es war immer was über die Arbeit dabei. Und es war ein wichtiges Networking, was jetzt in der virtuellen Zeit nicht mehr so an der Tagesordnung steht. Wir sind alle ziemlich durchgetaktet.
So sieht's aus. Ja, und deswegen haben wir uns gedacht, treffen wir uns auf diesem Wege, damit die wichtigen Themen der Menschheit nicht unter den Tisch fallen, nur weil wir jetzt in der Kurzarbeit bzw. im Homeoffice sind.
Und ihr könnt uns jetzt dabei zuhören, was uns so durch den Kopf geht.
Wir haben eigentlich noch nicht jemand daran teilhaben lassen, wenn man mal ehrlich ist. Ne?
Nee.
Also es könnte sein, dass hier ganz große Geheimnisse ausgeplaudert werden, die jetzt in die Welt rausgetragen werden. Bist du dabei?
Ja, damit werden wir leben. Das passt schon.
Okay. Gut. Wundervoll. Ja, also das soll jetzt mal hier der Auftakt sein von unseren quasi virtuellen Bartez-Gesprächen. So wollen wir ja auch unseren Podcast nennen, oder?
Ja, genau. Bartez Calling hatten wir.
Bartez Calling. Yes, ma'am. Ja, sehr cool. Und worum geht es dann so? Worüber haben wir denn immer so gequatscht eigentlich bei Bartez?
Meistens war irgendwie der Anlass ein Thema, was uns gerade so durch den Kopf kam. Aber manchmal war es auch wirklich was, wo wir sagen, ist dir das auch schon aufgefallen? Und dann kam das eine zum anderen, von Hölzchen auf Stöckchen. Und dann geht man zurück zur Arbeit und denkt, ja genau, das ist jetzt erstmal ein guter Gedanke, den kann ich nochmal wieder mitnehmen.
Aber wir haben schon ziemlich große philosophische Themen gewälzt, oder?
Ah, ja klar, sonst würden wir ja auch nicht Body und Mind bei Gemma machen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also wir hatten ja immer so ein bisschen den Größenwahn, die Welt aus den Angeln heben zu wollen.
Zumindest, was uns manchmal gelungen ist.
Was uns schon manchmal gelungen ist. Die Erde hat gebebt, hat keiner mitgekriegt, aber wir waren zumindest der Meinung. Ja, und warum nicht jetzt dann auch darüber reden? Und ein Thema, was mich ja tatsächlich im Moment sehr umtreibt in Sachen Corona. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, aber das, was mir wirklich am allermeisten auf die Nerven gegangen ist, ist, dass wir ein Stück Freiheitsberaubung erlebt haben.
Total.
Oder?
Total.
Ja.
Und also das Zuhause-Sein fand ich jetzt gar nicht so dramatisch.
Nee, genau.
Das kann man schon mal machen, weil es auch Sinn gemacht hat.
Ja.
Aber Freiheitsberaubung finde ich ganz oft, wenn mir an einem Vormittag beim Einkaufen mindestens 20 Leute ständig sagen, was ich zu tun habe, was ich tun muss.
Ja.
Und klar weiß ich das schon alles, aber ganz viele verzichten einfach auch nicht drauf, es immer wieder zu betonen. Und da verliert man schon manchmal so ein bisschen die Leichtigkeit des Seins, wie
voll
sie so war. Ne?
Ja, also absolut. Ja, und ich bin schon auch gerne zu Hause. Ich habe auch kein Problem damit, alleine zu sein. Aber es ist ja ein Unterschied, ob ich freiwillig zu Hause bin oder ob mir einer sagt, ich soll zu Hause bleiben. Und nicht nur, dass ich zu Hause bleiben soll, sondern dass ich vor allen Dingen meine lieben Freunde, meine Familie und so weiter nicht treffen darf. Und natürlich meine lieben Arbeitskollegen. Das fand ich schon, also das hat sich sehr, sehr, sehr merkwürdig angefühlt und tut es auch immer noch. Also das ist einfach das größte Gut, was wir in der zivilisierten Welt haben, würde ich mal sagen.
Und da hast du total recht, das ist das Persönliche, was dann einem einfach auch fehlt. Ich finde, das Virtuelle hat total geholfen, im Kontakt zu bleiben und auch mit Video, Chat-Funktionen, ist es so viel besser, als wenn man einfach nur telefoniert oder eben kein Video benutzt. Und trotzdem ist es nicht das Gleiche. Es ist einfach das Gegenübersitzen, sich auch tatsächlich sehen, spüren, was im Raum mit 20 Menschen eben passiert. Das sind andere Ergebnisse, als wenn man tatsächlich virtuell da sitzt. Und doch hat das Virtuelle total geholfen, um über die Zeit hinwegzukommen. Ja, und all in all ist mir dann eingefallen, als ich zu Hause saß, dass ich damals dieses Buch von Korsen gelesen habe.
Ah, ich liebe Jens Korsen.
Genau. Und dann habe ich so mal drüber nachgedacht, so können wir jetzt immer noch jeden Tag neu entscheiden, ob wir mitmachen oder nicht mitmachen. Mhm. In diesem Fall mussten wir mitmachen. Mhm. Aber trotzdem so von der Einstellung und von dem Freiheitsgefühl her liegt es ja an mir ein Stück weit auch, wie viel Freiheit ich auch in so einer Zeit noch selbst empfinden kann.
Ja.
Und das entscheide ich durch mein Mindset.
Ja, absolut. Ja, ja, der sagt ja auch immer so schön, du kannst dich jeden Morgen auf die Bettkante setzen und sagen, okay, ich mache heute nochmal mit und egal, wie die Spielregeln lauten, ich bin dabei.
Ja.
Oder ich bin nicht dabei, ich lege mich auf den Boden und dann wird schon irgendeiner mich wegtragen, aber ich so. Und das ist eigentlich ganz cool und in der Tat, das hat mir auch wirklich geholfen. Also, dass ich morgens die Augen aufschlagen konnte und sagen konnte, okay, das sind die neuen Gesetze, da mache ich halt jetzt mal mit. Ist für einen guten Zweck. Und dann habe ich mich freiwillig dafür entschieden und das ist mein Stück Freiheit, was ich mir jetzt praktisch nehme. Ne? Also insofern, Jens Korsen hier nochmal auch als Lifehack unbedingt mal schauen auf YouTube oder wo auch immer, seine Bücher kaufen. Der macht ja viel zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und hat einen super Humor und ich finde den total großartig.
Ganz hat wunderbar. Aber auch viel zum Thema Teamentwicklung gemacht und Zusammenarbeiten.
Ja,
wie viel gebe ich von meiner Freiheit her auch dafür, dass andere besser und anders mit mir zusammenarbeiten können, weil es ein Stück weit ja auch immer mit Rücksicht und auch sich in anderen hineinversetzen zu tun hat. Dieses Reflektieren hat er gut aufgearbeitet und das liest sich auch in anderen Büchern wirklich gut von ihm und ist auch immer wieder eine gute Erinnerung.
Ja, 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 Jens Korsen. Guter Typ. Guter Typ. Ja, also, ach übrigens, das habe ich eben noch gelesen, zum Thema Freiheit. Es gibt natürlich unfassbar viel zu sagen zum Thema Freiheit. Aber tatsächlich, das hat ein Historiker von sich gegeben, Professor Markus Friedrich, dass, wenn man mal so auf die Menschheitsgeschichte schaut, ja, dass wir tatsächlich heute in vielen Bereichen ein viel regulierteres Leben haben als noch vor 500 Jahren. Und wir glauben natürlich, dass wir ganz viel für das Thema Freiheit gemacht haben und gekämpft haben und keine Sklaverei mehr und dieses und jenes und weniger Rassismus, haha. Aber tatsächlich leben wir wohl im durchreguliertesten Zeitalter, das es jemals gab. Und es ist ja auch so, ne? Also wenn man mal überlegt, wie viele Regeln wir haben in der Politik oder auch in der Gesellschaft und sei es, da haben wir ja jetzt auch neulich nochmal drüber gesprochen, weil wir darüber gesprochen haben, was denn die neuen Selbstverständlichkeiten sein werden. Vielleicht wird es selbstverständlich sein, mit einer Maske in den Supermarkt zu gehen und vielleicht wird es selbstverständlich sein, mit der Maske im Bus zu fahren. Und wenn wir in 10 Jahren zurückblicken, dann wird sich keiner mehr vorstellen können, ohne Maske in einen Bus einzusteigen. Aber wir, ich glaube, du auch, Dörte, wir haben ja noch erlebt, dass wir als Kinder nicht angeschnallt waren auf dem Rücksitz. Oder dieses und jenes. Ne? Oder das Thema Rauchen, wo auch immer, etc. Und es gibt wirklich unfassbar viele Regeln von, die dürfen diesen Rasen nicht betreten, sie darf das nicht und das nicht und das nicht. Von den ganzen Steuergesetzen mal abgesehen. Ja, wir haben schon ganz schön viele Regeln, oder?
Und wir nehmen es gar nicht mehr so wahr.
Nee, wir nehmen es gar nicht mehr
wahr. Und es hat natürlich auch damit zu tun, dass immer mehr Leute irgendwie in den Städten sind und dass man sich auch regulieren lassen muss, damit es irgendwie funktioniert.
Ja, genau.
Aber es fällt einem auch nicht mehr auf.
Ja.
Und ich musste jetzt gerade so drüber schmunzeln, so nach dem Motto, ich bin auch als Kind einfach rausgegangen, habe da draußen gespielt und keiner hat gefragt, was ich nachmittags gemacht habe. Hauptsache, ich bin abends um 18 Uhr wieder da gewesen zum Abendessen.
Genau.
Und hat es auch Spaß gemacht und zwar einfach anders als heute. Ne? Aber vielleicht kannst du es auch heute gar nicht mehr, weil da draußen so viel Verkehr ist, weil die Kinder auch einfach mehr Unterstützung brauchen und weil so viele Gefahren womöglich da draußen sind. Ne? Ich glaube, manchmal muss man sich einfach wieder fragen, bringt es das dann immer noch alles oder können auch Kinder wieder alleine zur Schule gehen? Also braucht es die Mütter, die auch mit dem Fahrrad bis zur Schule, mit dem Auto bis zur Schule vorfahren oder kann man das auch wieder selber gehen? Das ist auch Freiheit für Kinder.
Voll, voll,
und,
voll. Aber klar, ich meine, der Verkehr ist natürlich echt übel geworden, ne? Und es ist ja auch alles dichter und schneller und hektischer und irgendwie auch gefährlicher geworden. Jetzt alleine das ganze Thema Internet und Handy, was es da für Regulierungen braucht. Also auch den Kindern, ne? Denen du sagen musst, ne, aber nur eine Stunde online am Tag und so und dann musst du irgendwie dein WLAN einstellen und du musst ja ständig neue Regeln erfinden, um dieses Zusammenleben dieser ganzen Crowd auf dem Planeten irgendwie zu ermöglichen, ne? Damit nicht alle, also vermeintlich abdriften, das ist halt die Frage, wenn du jedem die Freiheit schenken würdest, das zu entscheiden, wie er möchte, ob dann nicht das totale Chaos herrscht.
Oder umgekehrt, schaffen wir uns das eigentlich, uns an all diese Regeln auch überhaupt zu halten? Also werden das irgendwann so riesige Bücher mit so vielen Regularien, dass du ewig angelernt, zurechtgewiesen, kontrolliert und sortiert werden musst, um überhaupt diese ganzen Regeln zu managen? Also wo ist die natürliche Grenze dessen auch, dass ich das versuche, alles zu strukturieren? Ich bin super gerne in Japan und ich habe auch immer das Gefühl, ja, da macht es auch wirklich viel Sinn, damit es fließt und dass man auch seinen Alltag gut meistern kann. Aber es gibt auch diese gewissen Grenzen, wo man dann denkt, vielleicht engt es dann doch, so wie du sagst, im Vergleich zu vor 500 Jahren einfach zu sehr ein, dass wir nicht mehr kreativ sein können, dass wir einfach immer hinterherlaufen hinter einer neu gestalteten Norm, statt einfach mal zu sagen, hey, lasst uns mal da mit gesundem Menschenverstand rangehen. Und das sagen ja auch viele Gäste jetzt an Bord, wenn wir unterwegs sind. Sie mögen Kollegen und auch Situationen, wo einfach der Menschenverstand manchmal uns weiterbringt als tatsächlich die 567. Regel.
Ja, ja, und also es wäre natürlich grauenhaft, wenn wir das irgendwie verlieren würden durch diese ganze Regel, ne? Und immer sich brav an die Regeln halten, was wir Deutschen ja auch sehr gerne tun. Das hat Vorteile, also zum Beispiel zu Corona-Zeiten, aber bringt uns an manchen Ecken natürlich auch nicht weiter, weil wir dann leider unser Gehirn ausschalten.
Aber was ist denn eigentlich Freiheit? Also wir haben jetzt ja viel schon drüber geredet, wo es uns überall begegnet und wann und auch zu welchem Lebensalter. Wo kommt das eigentlich her?
Also es gibt natürlich da Definitionen, gut, kann man ja auf Wikipedia nachschlagen, kommen wir auch gleich, glaube ich, noch zu. Aber das Thema, also das Bedürfnis nach Freiheit ist uns auf jeden Fall, so ist es an vielen Orten zu lesen, auf jeden Fall als eine Art erste Natur in unsere Gene oder in unsere Wiege gelegt, dass wir diesen Drang haben. Und es gibt übrigens ein ganz wunderbares Zitat von dem noch wunderbaren Jan Theunen, ein Berater, ein Ästhet, ein Philosoph im Denken, der sagte, ich weiß nicht, ob das Zitat von ihm ist oder ob er das selber zitiert hat, ist auch egal, der sagt, wir kommen mit drei wesentlichen Erfahrungen aus dem Mutterleib. Und zwar mit Erfahrungen, die unsere Sehnsüchte im Leben bestimmen. Und das eine ist die Sehnsucht, uns zu unserem vollen Potenzial zu entwickeln, so wie das der Embryo eben auch macht. Die Sehnsucht, mit etwas verbunden zu sein, das größer ist als wir selber. Also die Sehnsucht nach Community, nach Gemeinschaft und so weiter. Und eben auch die Sehnsucht nach Freiheit. Und das finde ich, das kann man sich ja so richtig bildlich vorstellen, ne? Wie dieser Embryo da immer größer wird im Mutterleib und dann auch unbedingt raus möchte. Und das finde ich total schön. Also das scheint auf jeden Fall was sehr Natürliches zu sein.
Absolut.
Was uns da treibt. Wenn du ins Grundgesetz guckst, da steht natürlich auch was zum Thema Freiheit. Und wir haben ja einige Freiheit, die uns da verbrieft wurde. Also Freiheit der Gedanken, Pressefreiheit und so.
Das ist ein hohes Gut. Also nicht umsonst diskutieren wir ja jetzt auch um, wie viel von dem haben wir in Corona-Zeiten aufgegeben und was bedeutet das für uns und was bedeutet es aber auch für uns, das zu bewahren und da immer wieder auch mahnend drauf zu schauen. Ne?
Ja, absolut. Und das finde ich eine wahnsinnig schwierige Diskussion, weil der Erhalt der Freiheit ist ja, wenn wir in die verschiedensten Länder schauen, wo es nicht gegeben ist, ist natürlich wahnsinnig wichtig, ne? Und auf der anderen Seite ist aber doch auch klar, dass wir hier in einer repräsentativen Demokratie leben. Ne? Also wir haben Volksvertreter gewählt, die für uns wichtige Entscheidungen treffen. Unter anderem auch, wenn ein Notstand ausgerufen wird. Und dann machen sie es und dann finden wir es trotzdem blöde, ja? Also, oder?
Ja, ich glaube, die Entscheidung ist nicht das Thema. Ich glaube, das gehen auch ganz viele mit. Das haben wir ja auch in der öffentlichen Diskussion gesehen. Die Frage ist nur dann, für wie lange machen wir das und wie viel diskutieren wir darüber und wie viel lässt man dann auch wieder zu einem, ab einem bestimmten Zeitpunkt. Klar. Und ich plädiere auf keinen Fall für das Extreme, aber ich glaube, dass es irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo man es dann auch wieder in Frage stellen muss, um einfach weiterleben zu können und auch wieder in eine Normalität zurückzukommen.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Und dann ist halt immer die Frage, wann ist der Moment gekommen und wer entscheidet es dann und so. Und aber das ist jetzt, also gerade so das Recht auf Versammlung und das Recht auf Meinungsfreiheit ist natürlich jetzt, wo es eben mit Mindestabstand und Co. Und man sich eben nicht versammeln sollte, ist es ja dann auch schwierig, ne? Also dann kannst du natürlich im Internet deine Meinung sagen oder du, keine Ahnung, kannst es irgendwo an der Hauswand malen. Aber dieses, wir versammeln uns jetzt und demonstrieren und halten Plakate hoch und qua Masse sozusagen, Menge geben wir zum Ausdruck, dass wir ganz viele sind, die diese Meinung haben, das war jetzt natürlich schwierig. Und trotzdem passiert's. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen hin und her gerissen. Also viele haben sich ja an das Thema Mundschutz gehalten, aber viele eben auch nicht, ne? Und das wäre ja echt die volle Ironie, wenn jetzt an der Ecke wieder, weißt du, das ganze Theater von vorne losgehen würde.
Unbedingt. Ich glaube, jeder muss seine Verantwortung auch übernehmen dafür, was er tut. Und ich glaube auch, dass man solche Dinge mit ein bisschen Abstand und mit ein bisschen Rücksicht, das Einschränken der eigenen Freiheit in so einer Situation, wo ich auch meine Meinung kundtun möchte, dass man das auch anders hinkriegt, als so, wie es jetzt gelaufen ist teilweise. Ich glaube, es ist oft eine Frage der Balance. Wie kriegt man es unter den gegebenen Umständen am besten hin? Und was macht man draus? Manchmal ist das auch ein gesunder Pragmatismus, der einem dann hilft, wieder Freiheit zu gewinnen und weiterzumachen. Und eben nicht so sehr bei dem zu bleiben, zu sagen, ja, jetzt alles reglementiert, ich warte jetzt einfach mal ab. Weil dann würde sich ja auch gar nichts mehr weiterentwickeln.
Nee, das ist schon klar. Aber das ist so ein bisschen, ich vergleiche das jetzt gerne zu dieser Zeit, in so einer besonderen Situation mit, also als Kind erlebst du ja auch so eine Art Freiheitsberaubung, ne? Weil die Eltern ja ständig irgendwas für dich entscheiden. Und das tun sie natürlich aus Sorge für dich und weil du halt leider auch mit 4 Jahren noch nie in der Lage bist, alles zu überreißen und die richtigen Entscheidungen zu treffen, ne? Und dann wirst du halt auch mal teilweise mit roher Gewalt von der Fahrbahn gerissen, weil du sonst vom Auto platt gemacht worden wärst. Und so ist es ja bei uns auch. Wir können das ja auch als einzelner Bürger nicht alles verstehen, was da jetzt die ganzen Zusammenhänge, ne? Wir haben halt auch keinen Professor Drossen, der uns persönlich berät oder. Und also sind wir voller Hoffnung, dass die Politiker eben wissen, was sie da tun. Ich meine, wenn du mich zum Thema neue Energien oder erneuerbare Energien befragst, kann ich auch keinen Beitrag leisten. Da muss ich auch darauf vertrauen, dass das irgendwelche Menschen entscheiden, die was davon verstehen. Wie zu 1000 anderen Fragen. Also will sagen, wir sind ja qua, wie soll ich sagen, Informationsleck schon ein Stück weit entmündigt, um die großen Entscheidungen treffen zu können. Und so ist das eben. Und ich glaube schon auch, dass das wichtig ist, dass da irgendeiner dann quasi die Macht an sich reißt, um für die Leute zu entscheiden, die es gar nicht entscheiden können.
Das ist das Thema Vertrauen. Da werden wir bestimmt auch noch mal eine Podcast-Session
zu Riesenthema. Machen.
Riesenthema. Weil das passt auch zusammen. Ja. Also Vertrauen und Freiheit. Und was gewinne ich durch Vertrauen? Was gewinne ich durch Freiheit? Aber was gewinne ich auch durch unfreiwillige Rückgabe oder durch freiwillige Rückgabe von Freiheit?
Ja, das stimmt. Also so gesehen, da spricht ja Wikipedia auch davon im Zusammenhang mit Freiheit, ist das ein Zustand der Autonomie eines Subjekts, also autonom zu sein. Aber das ist ja, wie wir gerade schon diskutiert haben, manchmal eine schwierige Sache, weil einem das Wissen fehlt oder was auch immer. Aber ja, Autonomie ist natürlich das, was wir alle anstreben letzten Endes, ne?
Aber es kommt immer überein, dass man dann auch Verantwortung mit übernehmen muss. Weil wenn ich autonom handeln möchte, dann heißt das, dass ich auch Verantwortung übernehme, dass genau. ich auch Pflichten übernehme,
ganz genau.
dass ich mich auch an sinnvolle Regeln halte,
ja.
Weil sonst wird es nicht funktionieren. Mhm. Oh, jetzt klingelt es hier bei mir. Das ist auch Freiheit, wenn das Handy klingelt und Action. Man dann plötzlich irgendwie rausgerissen wird, ne?
Absolut, absolut.
Die Devices haben uns ganz schön im Griff, oder?
Ja, klar. Die bimmeln immer dazwischen. Die Aber wir haben ja die Freiheit, sie leise zu stellen.
Immerhin. In der Tat. Das werde ich jetzt
Gute machen. Sache. Ja gut, also das Thema Freiheit ist offensichtlich ganz schön groß. Vielleicht haben wir uns da auch ein bisschen zu viel zugemutet. Aber wir müssen ja auch nicht alles besprechen. Das ist auch eine Definition, die ja wohl im permanenten Wandel ist. Glaube ich auch. Ich habe heute Morgen noch bei Fest und Flauschig, einem meiner Lieblingspodcasts, mit Jan Böhmermann und Olli Schulz gehört. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob das eine aktuelle Folge war oder eine vergangene. Aber da ging es auch darum, dass so Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, ja aus dem besten Wissen und Gewissen heraus sozusagen entschieden werden. Und vor, weiß ich nicht, ein paar hundert Jahren war es halt eine super Entscheidung, jemanden, der irgendwie, weiß ich nicht, mit Kräuterkunde versucht hat, einen zu behandeln, als Hexe auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Ja, weil da hat der Kontext so hergegeben und das Wissen, was man halt hatte und was man sich so zurechtgebastelt hatte. Und wahrscheinlich kann man jetzt auch retrospektiv da überhaupt niemanden einen Vorwurf machen. Ne? Und ich, irgendjemand hatte doch, wer war denn das? Ein früherer Politiker hat doch gesagt, es kann mich keiner daran hindern, im Laufe der Jahre klüger geworden zu sein. Und so soll es dann wahrscheinlich auch sein. Und die Entscheidungen, die wir heute treffen, die sind halt dann vielleicht schon in 5 Jahren völlig obsolet. Naja, und dann treffen wir halt neue.
Aber das ist Freiheit, sich das auch immer wieder vor Augen zu führen und auch alle Dinge wieder loszulassen und genau. zu sagen, jetzt gehen sie wieder. Ja. Freiheit des Denkens. Und es bringt mich so ein bisschen zu dem Thema, je mehr man selber versteht und selbst denkt und handelt und funktioniert, umso mehr fühlt man sich ja auch frei. Also es beginnt ja immer bei dir.
Mhm.
Und das sagt der Politiker in dem Fall ja auch, dass es nicht jemand anders einem geben kann, diese Freiheit. Der Staat gibt mir die Freiheit, der Nachbar gibt mir die Freiheit, die Eltern geben mir die Freiheit, sondern dass je älter du wirst und je länger du auch in deinem Leben Erfahrung machst, umso mehr kannst du und musst du auch die Freiheit nehmen, eben über dich, über das andere nachzudenken und dann stellt sich das Gefühl auch ein.
Ja.
Also ich kann beispielsweise am Meer spazieren gehen und nichts von dem mitbekommen, dass es sich frei anfühlen kann, weil einfach die Unendlichkeit des Horizonts so groß ist im Vergleich zu dem Stadtleben, was ich normalerweise fühle.
Mhm,
aber es beginnt bei mir im Kopf. Ich kann auch da vorbeigehen mit meinen kleinen Kopfhörern, meiner Musik lauschen und es gar nicht richtig schätzen und wertschätzen, was ich da gerade sehe. Und das auch zulassen, dass sich das frei anfühlen kann.
Ja.
Eine fliegt nach Neuseeland und klettert auf den nächsten Berg, um das Gefühl zu haben, aber vielleicht kannst du es auch um die Ecke schon direkt irgendwo am nächsten See machen, wenn du dich ein Stück weit mit dir beschäftigst und einfach mal diese innere Freiheit auch versuchst, aus dir rauszuholen.
Mhm. Ja, das ist die große Kunst, ne? Das ist echt die große Kunst. Und dann auf das andere Extrem sind ja dann diese irren Verschwörungstheoretiker, wir hatten es ja eben schon davon, Attila Hildmann, der jetzt erzählt, dass unser Bewusstsein in die Cloud hochgeladen wird, wie auch immer das technisch möglich ist, aber krass, also ne, wie die Menschen sich dann so verstricken und sich so ein inneres Gefängnis bauen mit ganz, ganz engen Gitterstäben und die fügen selber immer noch einen Gitterstab hinzu. Hammer. Also das ist schon irre. Aber ja, also die Freiheit findet ganz offensichtlich in erster Linie in uns selber statt. Also Nelson Mandela hat das ja auch wunderbar bewiesen oder wie so viele Leute. Ach, da fällt mir ein, die Geschichte muss ja unbedingt nochmal angeschnitten werden. Sagt dir der Name Jens Söring was?
Also der Name kommt mir schon irgendwie bekannt vor, aber ich kann das nicht mehr in Zusammenhang.
Ja, nee, also muss man auch nicht wissen, aber der war jetzt in letzter Zeit auch mal wieder, immer wieder mal in der Presse. Der war bei Markus Lanz in der Talkshow tatsächlich. Das ist ein Deutscher, der über 30 Jahre in den USA im Knast gesessen hat, weil er angeblich die Eltern seiner Freundin umgebracht hat mit 18 oder so. Der hat in den USA studiert. Und hat am Anfang behauptet, weil er ein Diplomatensohn war und er meinte, unter der diplomatischen Immunität zu stehen und somit quasi nicht in den USA inhaftiert zu werden. Und da dachte er, könnte damit seine Freundin retten. Das war aber überhaupt nicht der Fall. Und dann hat er auch während des Prozesses noch gesagt, ach nee, ich war es doch nicht. Und im Grunde konnten auch keine Beweise gegen ihn gefunden werden. Also wie auch immer, er hat 30 Jahre in Haft gesessen. Und das hat meine Familie und mich insofern berührt, weil wir diese Familie tatsächlich kennen, die Familie Söhring. Weil mein Vater zur selben Zeit an der Deutschen Botschaft in Bangkok gearbeitet hat, wie der Vater von Jens Söhring. Also wir sind dort alle zur Welt gekommen, wir Kinder. Und ich kenne noch die Geschichte von Jens Söhrings kurz nach der Geburt, weil meine Mutter immer erzählte, dass das so seltsam gewesen wäre. Als dieser kleine Junge geboren wurde, hat seine Mutter die Damen der deutschen Community eingeladen zu einer Baby-Begucke-Party.
Nein.
Ja.
Und sowas gab's?
Sowas gab's, selbstverständlich. Und dann war das also so ein Ete-Petete-Kaffee trinken. Und dann war das aber nicht so, dass der kleine Prinz dann also rumgereicht wurde und man ihn mal auf dem Arm halten konnte oder sonst was. Nein, man durfte nur bis zur Schwelle des Kinderzimmers gehen und von dort aus einen Blick auf die Wiege werfen.
Das ist ja eigentlich schon fast wie im Buckingham Palace, ne?
Das ist Buckingham Palace und das fanden wir immer total absurd. Und naja, und dann kam irgendwann diese Geschichte eben und wir waren total schockiert, als der dann eben da in den Knast gegangen ist. Und das ist ja in den USA jetzt auch nicht so ein Spaß. Das ist natürlich nirgendwo ein Spaß, aber da auch nicht. Und ja, jedenfalls kam der ja nun raus und war jetzt bei Markus Lanz. Und der hat natürlich noch mal ganz anders über Freiheit gesprochen. Ich meine, das können wir uns ja überhaupt nicht im Entferntesten vorstellen, was es bedeutet, sich nicht frei bewegen zu können, all das zu tun, was wir jeden Tag machen. Und wir haben ja nur ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen ein Gefühl dafür gekriegt jetzt während des Lockdowns. Und das hat mich wahnsinnig berührt. Also und erstaunlicherweise ist der Typ nicht völlig durchgedreht, sondern er hat sich eine innere Freiheit tatsächlich bewahrt und hat sehr viel gelesen, hat auch ein Buch geschrieben und hat tatsächlich nicht den Gedanken aufgegeben, dass er irgendwann da rauskommt, obwohl er eigentlich lebenslänglich bekommen
hat. Also dafür gehört ihm wirklich schon fast der Oscar verliehen, weil das ist schon unglaublich, 30 Jahre und dann immer noch zu glauben, dass man irgendwann wieder draußen sein wird. Und was machst du dann, wenn du wieder draußen bist? Also ich bin gespannt, ob du den Typen irgendwann nochmal wieder triffst und ob du die Möglichkeit hast, irgendwie mit ihm nochmal persönlich zu sprechen. Aber nach 30 Jahren wirklich in diese Welt rauszugehen, die du 30 Jahre nicht gesehen hast und noch nicht mal als Erwachsener erlebt hast.
Oder?
Das ist schon...
Ey, dem sind 30 Jahre
unglaublich. Da hatten wir keine Handys. Da hatten wir... Ach, Uta, da sind wir auch nicht in Urlaub halb um die Welt geflogen. Das,
nee, gar nicht. Vor 30 also, Jahren war alles anders. Du musst mal vorstellen, der hat seine 20er Jahre verloren, seine 30er Jahre und seine 40er Jahre. Ich meine, das sind doch die Jahre, in denen man alles erlebt und ausprobiert und sich entwickelt. Und großer Gott, weißt du, wo du noch auch keine Angst hattest vor irgendwas oder auch nicht keine Komfortzone, sondern da hast du doch richtig Gas gegeben. Naja, vielleicht macht er das jetzt. Also vielleicht gibt er ja jetzt, wir hoffen es für ihn. Also wirklich. Krass, krass, krass.
Aber wo du gerade sagst, im Knast sitzen, was du da ja auch nicht hast, ist wirklich Kontakt zu anderen Menschen. Ne? Wir hatten ja vorhin schon das Thema, dass es bei virtuellen Kontakten einfach komplett anders ist, als wenn du am Tisch mit jemandem sitzt. Ne? Und auch nochmal zu dem, was jetzt im Moment passiert. Also ich finde es auch wahnsinnig schade. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ne? Wenn du rausgehst und du triffst Freunde, dann du kannst dich nicht mehr umarmen. Ach, jeder schaut dich irgendwie komisch an, ob du nun zu nahe kommst oder nicht.
Ja. du hast auch körperlich irgendwie so das Gefühl von, so jeder hat jetzt so seinen Space um sich rum und am besten so einen Schaumstoff dazwischen, damit es auch immer alles in dem gleichen Abstand bleibt. Also mir fehlt auch wirklich so dieses ganz lockere, entspannte mit anderen umzugehen und sich mal zu stupsen und mit Kindern irgendwie zu spielen. Das ist mir vorher nie so bewusst gewesen, wie oft ich das überhaupt mache. Und vielleicht gibt es den Gruß, die jetzt nicht mehr die Hände schütteln im Briefing und,
ja,
und
vielen anderen klar. auch so. Ach, ne? Ja, die fallen sich doch auch in die Arme. Und das ist ja auch das, was so ein natürlicher Trieb ist. Ne? Und selbst, als ich jetzt vor ein paar Wochen bei meinen Eltern war, und ich habe ja lange mit mir gerungen, ob ich überhaupt hinfahre und habe vorher Corona-Tests gemacht und so weiter, weil meine Mutter ja sehr krank ist. Und dann bin ich da aufgetaucht im Türrahmen mit Mundschutz. Und dann habe ich irgendwann gedacht, sag mal, also das ist ja wie in einem Horrorfilm. Also weißt du, wenn du deine eigenen Eltern nicht umarmen kannst und also beim zweiten oder dritten Besuch habe ich es dann auch aufgegeben. Also mit Mundschutz umarmt, aber weil eben Risikopatientin. Aber ich habe mich so schlecht gefühlt. Ganz, ganz schlimm. Also wenn diese Form der Menschlichkeit nicht erlaubt ist, nee, sorry, aber so möchte ich auch nicht leben.
Nee, das sind auch menschliche Bedürfnisse, so wie sie eben halt da sind. Wir sind mit allen Sinnen, und dazu gehört eben halt auch fühlen und auch irgendwie sich nahe sein. Ich bin gespannt, was die Wissenschaft jetzt noch rausbringt zu dem, war die Einsamkeit für die älteren Menschen schlimmer als die Rettung vor dem Coronavirus?
Ich glaube schon.
Und ich glaube, bei ganz vielen Menschen, wenn du sie gefragt hättest, hätten sie gesagt, ich verzichte im Zweifel auf die nächsten Jahre meines Lebens dafür, dass ich einigermaßen mit meinen Angehörigen anders in Kontakt sein kann. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit gewesen zu dem Zeitpunkt, das ist völlig außer Frage. Aber der Gedanke von dem, dass man eben sich nicht mehr austauschen kann, dass man auch nicht in Kontakt sein kann, diese Freiheitsberaubung, die haben, glaube ich, die älteren Menschen so viel mehr empfunden, gerade weil sie halt auch so viele Erfahrungen in ihrem Leben schon gemacht haben.
Na klar.
Das viel schlimmer vorgekommen
als uns. Und Babys sterben, wenn man sie nicht berührt.
Mhm.
Das musst du dir mal vorstellen. Ja. Also heißt das ja, dass das wirklich so ein Urverlangen ist, also berührt zu werden. Und wir wissen ja auch, dass Menschen besser genesen, wenn sie eine Berührung bekommen, eine liebevolle und so weiter. Ne? Also das ist wirklich mit das Schlimmste, dass Menschen, wenn sie in Krisen stecken, das ist doch das Erste, was man tut, ne? Sich beizustehen, sich nahe zu sein. Weiß ich nicht, im Krieg, um Gottes Willen, also das ist natürlich eigentlich ein ganz schlimmer Vergleich, weil im Krieg war es natürlich alles tausendmal schlimmer als jetzt, aber haben die sich auch im Bunker zusammengekuschelt oder wo auch immer, ne? Und hatten sich wenigstens gegenseitig. Also, Hammer. Aber umso wichtiger dann wahrscheinlich diese innere Freiheit, ne, über die wir eben schon mal gesprochen hatten und um quasi die physische Freiheit, die physische Freiheitsbegrenzung irgendwie ertragen zu können. Und da fällt mir gerade ein, vielleicht ist der Sprung jetzt zu groß, aber
schieß raus, Uta.
Hammer.
So ist es Stichwort, doch auch immer an der Bartest. Das eine Wort gibt es andere.
Ja, von Hölzchen auf Stöckchen. Von, wie sagt eine Freundin von mir immer, von Arschbacken zu Kuchenbacken. Also jedenfalls Stichwort Uniform. Also wie du dich erinnerst, war das ja eines meiner größten Projekte, die ich jemals für Lufthansa absolvieren durfte. Anfangs ja etwas ungefragt, aber so nach dem Motto, machen Sie mal. Es wurde immer größer und größer. Wie du dir vorstellen kannst, war ich ja dann, es hat ja ungefähr 5 Jahre gedauert, bis dann auch der letzte Stofftest irgendwie erledigt war. Danach hätte man mich ja dann eigentlich einweisen können. Da hätte ich freiwillig meine Freiheit aufgegeben. Ich war echt durch. Aber wie auch immer, jedenfalls war natürlich das Riesenthema, was uns durch diese 5 Jahre begleitet hat und was natürlich immer noch ein Thema ist, ist das eigentlich Freiheitsberaubung, wenn man Menschen in Uniform steckt? Ich habe halt immer gesagt, ja gut, hast du natürlich mit dem Vertrag unterzeichnet, ne? Also das, was wir ganz am Anfang auch schon gesagt hatten, ich habe ja an irgendeinem Punkt offensichtlich mal Ja gesagt, freiwillig
zu dieser Regel, wie es halt eine Million andere Regeln gibt und die ich mir, die ich einhalte. Aber wenn du Menschen untersagst, sich selbst zum Ausdruck zu bringen, ne, ihre Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen, eben über die Klamotte, über die Frisur, über den Bartwuchs, über die Tätowierung und so weiter und so weiter, dann ist das eine permanente Reibung. Und es ist eigentlich großartig, dass auch jeder Mensch immer wieder noch einen Weg findet, sich dann trotzdem noch persönlich irgendwie darzustellen.
Ja, und deshalb braucht auch immer wieder die Diskussion zu, wie viel zusätzlich zu der Uniform kann und darf ich dann auch bestimmte Dinge machen, sei es der Schmuck, sei es die Rocklänge, sei es die Tattoos, die verborgen sein sollen an bestimmten Stellen. Ich glaube, da muss man auch einfach mit der Zeit wachsen und sich immer wieder fragen, passt es zum Unternehmen, passt es zur Marke, passt zu dem, was wir uns gemeinsam als Weg auch überlegt haben, damit es eben halt auch verkaufbar ist und auch ein Produkt ist und auch verlässlich ist. Ne? Und ich würde einfach mal behaupten, ja, es braucht diese Freiheit und auch ein bisschen Spaß damit und vielleicht auch heute nochmal anders als vor 50 Jahren, wo wirklich jedes Haar gerade gezogen war und alles das Modediktat auch bei Flugbegleitern und bei Hotelconcierges überall da sein musste. Heute sehen wir das schon viel lockerer. Aber ich würde immer behaupten, eine Uniform gibt dir auch eine gewisse Freiheit, wieder umgekehrt, dass du dir keine Gedanken machen musst, ist jetzt alles das super, stimmt, was ich hier kaufe. Und ist das auch, passt es zu dem Rest? Ich habe die Freiheit, einfach ich zu sein, in derselben Uniform wie mein Kollege. Und wieder ist es mein Mindset, wie ich damit umgehe und die kleinen Nuancen einfach nutze, die da sind. Und da kann ich im Layover und zu Hause habe ich dann viel mehr Geld und viel mehr Möglichkeiten, mich da auszuleben.
Ja.
Und ja, das ich bleibe immer noch ich. Also ich sehe es ein bisschen entspannter. Ich war ja auch mal in Uniform, bin geflogen vor, jetzt auch schon 21 Jahren. Und immer wieder gerne auch mit Uniform, wenn ich die nämlich ausleihe und wieder auf einen Streckenerfahrungsflug gehe, dann ist das für mich auch zurück zu dem und dann bin ich Teil von der Crew und dann bringt uns auch diese Uniform irgendwie zusammen und das finde ich auch schön. Da bin ich auch voll mal wieder gern
unterwegs. Ja, ja, und es ist natürlich ein wahnsinniges Markenzeichen. Aber weißt du, letzten Endes, wir unterwerfen uns ja alle eigentlich einem Modediktat einerseits, ne? Und das ist schon besser geworden, aber als ich angefangen habe bei Lufthansa, da war das schon auch, sagen wir mal, wie wir uns im Büro gekleidet haben, so wahnsinnig konservativ. Ne? Da ist man ja noch mit Kostüm und Hosenanzug und so weiter rumgelaufen. Und das ist ja teilweise auch immer noch so. Und ich muss sagen, ich persönlich konnte mich dann jetzt nicht so richtig ausleben. Ich hätte mich immer anders gekleidet, wenn ich jetzt... also, oder sagen wir es mal so, ich habe mich außerhalb eines LACs oder eines BG3s anders gekleidet, als ich mich dort gekleidet habe.
Das ist klar. Ich glaube, das machen die meisten von uns. Also ich sehe wenige mit Anzug dann auch tatsächlich nachmittags durch die Stadt laufen. Die gibt es auch, aber das ist klar. Aber Uta, du warst für mich immer die Mode-Ikone und hattest immer die neuesten und coolsten Trends in Details dann doch umgesetzt im Büro. Also Uta, ich fand, man du findet hast seinen immer Weg bestmöglich gemacht. Hut ab.
Ach ja.
War ich begeistert.
Man versucht ja, man gibt ja alles und versucht alles. Aber letzten Endes, die große Frage ist ja, kann man nicht auch im Ballkleid ins Büro gehen? Oder auch so die Regeln des Anstands, das ist ja auch wieder eine Regel, ne? Dass wir jetzt natürlich nicht im Bikini oder Shorts und Flipflops irgendwie ins Büro kommen, fänden wir ja dann auch alle irgendwie komisch. Und am Ende, und auch die Mode selber, ich meine, guck dir auch die Teenager an, also die, ich habe immer das Gefühl, die sehen alle gleich aus. Da ist ja zumindest in den 80er Jahren, da ist ja wenigstens noch einer als Punk gegangen, einer als Popper, einer als, wie die alle hießen, Ted und Tralala. Das war ja noch irgendwie, das war ja auch, waren auch irgendwie Gruppen und Zwänge, also konnte jetzt auch nicht jeder individuell machen, was er wollte, aber das ist doch wirklich Wahnsinn, wie uniform vieles immer noch ist, ja. Also nicht mehr so schlimm wie früher mit Reifrock und Co., aber trotzdem, wir leben unsere Freiheit eigentlich gar nicht.
Es hat auch viel mit Dazugehörigkeit zu tun. Ja, das und stimmt. Und zudem bin ich, also fühle ich mich zu dieser Gruppe zugehörig.
Ja, ja, genau.
Und hat man dann schon auch das Gefühl von, ja, das macht man in dieser Gruppe halt einfach so. Und vielleicht ist es auch genau das,
ja, was
Unternehmen und Mitarbeiter verbindet, dass man so ein ungeschriebenes Gefühl dafür hat, was jetzt noch angemessen ist und was eben vielleicht dann auch eher Freizeit-Look oder auch Freizeit-Verhalten irgendwie ist. Je mehr man sich auch da so eingroovt und auch gewisse Rituale hat, umso mehr hat man ja auch das Gefühl, man ist gemeinsam irgendwie unterwegs. Stimmt. Und hey, wir sind jetzt ein Team.
Ja, ja, ja.
Ich glaube, das passiert auch total unbewusst manchmal. Und ich weiß nicht, ob du mal auf so einer Veranstaltung warst, wo du im Publikum sitzt und dann kommt ein Redner neben dem nächsten und jeder hat denselben blauen Anzug mit derselben roten Krawatte, weil irgendein Berater mal gesagt hat, eine rote Krawatte macht sie einfach
vertrauenswürdig
und tatkräftig. Und, und man freut sich dann, wenn da mal einer in einem braunen Anzug kommt und auch mal eine orange Krawatte hat.
Ja.
Also sich manchmal dann auch ein bisschen was rauszunehmen, hat sich, glaube ich, mir eingependelt. Aber so grundsätzlich ist es, glaube ich, schon oft so, dass es in Unternehmen so einen Stream gibt, damit sich alle auch wohlfühlen.
Ja, und ich sag mal eben, das eine ist das Thema Klamotte und Aussehen, ne? und auch Frisur und so weiter. Aber dieses, wir sind ja alle so wahnsinnig sozialisiert, ne? Also wir haben ja, wie wir ja schon öfters mal gesagt haben, wir haben ja das Zusammenleben in der Gesellschaft wahnsinnig organisiert und reguliert. Und da gibt's ja auch so viel im Sinne von, das macht man nicht. Ne? Also so, und weil die Gesellschaft sagt, das macht man nicht, heißt ja dann im Zweifel aber auch wieder für mich persönlich, Moment mal, dann bin ich ja doch gar nicht frei, das zu machen, was ich will. Ne? Und das ist dann immer so eine Frage des Anstands. Und das ist aber vielleicht dann an vielen Punkten auch eine Frage des, funktioniert das dann so? Wenn jetzt jeder machen würde, was er will, in der vollkommenen Anarchie, dann lebt sich's halt auch schlecht zusammen. Das ist ja so, auch wie es Regeln innerhalb einer Familie gibt oder einer WG. Ich bin ja persönlich sehr WG-geschädigt. Da konntest du auch nicht machen, was du wolltest. Oder umgekehrt, ich habe mehr darunter gelitten, dass die anderen gemacht haben, was sie wollten und ich es scheiße fand, weißt du, so. Und mich das mega genervt hat, weil die immer laute Partys gefeiert haben, wenn ich gerade lernen musste oder keine Ahnung, oder meinten, sie könnten das Geschirr ungespült da in der Küche stehen
lassen. Das war das Petitum zu, geht alle in eine WG. Aber jeder in die Studi oder in die auszubildenden WG, das sind die besten Zeiten.
Ich habe heute noch Albträume. Ich träume heute noch, dass ich nach Hause komme und denke, ah, schön, zu Hause. Und dann geht eine Tür auf und dann kommt mein ehemaliger Mitbewohner durch die Tür und sagt, ach, hi. Und ich so, Mist, shit, ich wohne ja immer noch in der WG. Wirklich, habe ich heute noch.
Cool, das ist echt lustig. Ich habe nicht so lange in der WG gewohnt, aber es waren auch sehr unterschiedliche WGs. Auch, also es kommt dann wirklich auf die Leute drauf
voll, an. Es kommt voll auf die Leute. Ja, ja, ich hatte auch also gute Zeiten, aber es waren sehr prägende, schlechte Zeiten. Und ja.
Was ich total mitgenommen habe, ist, das nicht so zu bewerten und einfach auch mal tief durchzuatmen und zu sagen, Freiheit ist, dass ich auch durch die Tür gehen kann und einfach mal jeden sein lasse, wie er ist, und dann ist es auch mal für ein paar Stunden so.
Also was ich mitgenommen habe, das ist total geil, ist alleine zu wohnen. Ja, wirklich. Also, ich war jetzt gerade, als ich jetzt am Bodensee war, haben wir einen Freund besucht hier, beziehungsweise den Sohn von einer Freundin von mir, der jetzt gerade angefangen hat, in Konstanz zu studieren und da halt natürlich in der WG wohnt. Alter, ey. Ich habe nur gedacht, boah, bin ich froh. Ich meine, klar ist das, wenn du jung bist, mit 18, 19 ist es ja noch eine ganz andere Nummer. Aber das war so eng und das war so, und das war noch eine schicke WG, also mit zwei Badezimmern, Männerbad und ein Frauenbad. Also das ist natürlich Luxus pur. Aber ne, also die haben sich da auf 2 Quadratmeter gefühlt. Das war Küche, Wohnzimmer und Esszimmer in einem. Und wo man so sitzt und lernt quasi. Und nee.
Weil die sind also auch nie mehr zu Hause. Heute lernst du ja auch nicht mehr zu Hause
am PC. Das stimmt.
Du sitzt in der Bib, du sitzt mit deinem Laptop im Café, du sitzt im Park. Ich glaube, du suchst dir die anderen Inseln, weil was ist denn das Zuhause? Ist es vielleicht Schlafen, Übernachten, Essen, Kochen? Die Meetings und die Treffen finden ganz woanders statt. Ich glaube, heute ist WG nochmal anders als vor den Jahren, wo wir sie gehabt haben.
Ja, das mag sein. Das mag sein. Ey, für die ist ja die größte Freiheit, rauszukommen aus dem Elternhaus logischerweise und dem Diktat nicht mehr zu unterliegen. Also das ist ja schon mal supi, ne? Also kannst ins Bett gehen, wann du willst, kannst so viel Fernsehen gucken, wie du willst, kannst so viel Party machen, wie du willst. Und das ist die große Freiheit, oder?
Nee, total. Und dann sind wir bei dem Thema Loslassen. Haha. Über Loslassen haben wir auch gesprochen, weil wenn der eine Freiheit bekommt, muss der andere loslassen. Und in dem Fall sind es die Eltern.
Ach du meine Güte, ja, stimmt.
Aber auch das, ne? Wenn du Freiheit haben willst, musst du auch bestimmte Dinge einfach gehen lassen. Und du musst auch damit leben können, dass du dir und anderen diesen Raum gibst. Das müssen wir auch lernen. Und ich glaube, das ist auch gerade in der Corona-Krise und in dem, was jetzt da ist.
Ja, auch in der Arbeit natürlich.
Ja, natürlich, ne? Ja. Loslassen, manchmal auch das Thema Expertenvertrauen. Aber nicht blind vertrauen, sondern konstruktiv vertrauen, Dinge hinterfragen, anders diskutieren und eben nicht in diese Bewertungsschienen reinzukommen und sagen, nee, das ist falsch und das ist richtig und ja. Ich habe schon A, B, C und ja. Hier ist schon mein Raster. Und ja. Auch das wieder zu dem Thema Klamotte und wie gehen wir miteinander um, vielleicht einfach gedanklich, bevor ich jetzt anfange, gleich mit meiner Diskussion anzufangen, darüber nachzudenken, habe ich jetzt genug zugehört? Habe ich mich auch auf den anderen eingelassen? Oder habe ich gleich wieder ein Schema angelegt und zu wenig losgelassen, um einfach Dinge anders zu machen jetzt zukünftig und die Menschen auch ihren Raum zu lassen?
Ja, definitiv. Also ich da glaube ich auch fester dran, ne? Dass wenn du Menschen ihre Freiheit gibst im Denken, ja, mein Gott, also das sollte ja auch gegeben sein, also dass man das zumindest mal frei denken kann. Ne? Gibt es auch ein Lied zu, die Gedanken sind frei. Dass du da ein unheimliches Potenzial auch entfachst, ne? Ich meine, das ist ja auch keine Rocket Science, dass wenn man die Crowd fragt, also die Schwarmintelligenz, da wollte ich drauf hinaus, wenn du die nutzt, dass da richtig was bei rumkommen kann. Ne?
Total.
Und je kleiner du die Raster zeichnest und umso kleinkarierter denkt man ja dann auch. Und da können natürlich keine großen Gedanken entstehen und dann können auch keine großen Taten entstehen. Also ich meine, das ist ja eigentlich ist das alles so einfach. Ja.
Ja.
Aber du hast recht, was eben nicht einfach ist, ist das Loslassen.
Ja.
Und wir haben es halt anders gelernt und wir haben es halt auch anders gelebt und Gewohnheiten sind der härteste Klebstoff der Welt und ja, also das werden wir wahrscheinlich nicht von heute auf morgen jetzt anders hinkriegen, könnt ihr mir vorstellen.
Ja, denke ich auch. Und das hat natürlich auch viel damit zu tun, geht man Risiken ein, hat man Angst vor Verletzungen, hat man,
ja,
dieser Raum, den musst du auch erstmal füllen, ne? Und damit leben können, dass vielleicht 8 von 10 Dingen nicht funktionieren. Aber die 2, die funktionieren, sind vielleicht genau die, die du brauchst, um weiterzukommen oder die dir einfach helfen, anders zu denken oder die dich einfach mal andere Wege einschlagen lassen. So ist es ja auch oft, wenn man neue Leute trifft und einfach hier sich mal über Themen unterhält. Wenn man es nicht tun würde, würde man nie weiterkommen.
Ja, absolut, absolut. Und das ist auch so lustig mit der Komfortzone, ne? Weil die Komfortzone ist ja einerseits eine Freiheitsbeschränkung, und auf der anderen Seite ja offensichtlich aber etwas, wo sich Menschen wahnsinnig wohlfühlen. Ne? Und das heißt, die große Freiheit heißt ja, ich gehe raus aus der Komfortzone, ne? Um dann etwas zu erleben, was ich sonst gar nicht erlebt hätte und so weiter und so weiter. Aber viele Menschen, die schließen sich ja selber. Die drehen ja den Schlüssel im Gefängnistor selber um. Die bringen den Schlüssel mit und sie drehen ihn selber um und schmeißen ihn dann weg.
Nee, kommt nicht für mich in Frage. Da bin ich ganz sicher.
Nee, hoffentlich nicht. Also grauen. Okay. Aber hier zum Thema Arbeiten und selbstbestimmt arbeiten und so weiter. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das für uns in der Zukunft entwickeln wird. Ob wir das jetzt aus der Krise mitnehmen. Ist übrigens auch noch, wollte ich auch noch mit dir besprechen, könnte auch ein schönes Thema für den Podcast sein. Hier auch mal natürlich die,
die Intelligenz, die Schwarmintelligenz unserer geneigten Zuhörer mitzunehmen. Aber was haben wir denn jetzt eigentlich gelernt? Also, dass wir auch so ein bisschen eine Chronik machen, weißt du?
Das finde ich total cool. Einfach auch jetzt mal vielleicht in die Gruppe fragen. Ja. Was bedeutet für dich Freiheit? Was hast du in der Krise gelernt? Was hast du mitgenommen? Was willst du anders machen? Was schätzt du auch an Freiheit?
Absolut. Absolut. Aber jetzt auch wirklich bezogen auf Arbeit, was sind die großen Learnings, ne?
Ja, total.
Weil was ich echt ätzend fände, wäre, wenn wir dann irgendwann wieder zum alten Leben zurückkehren und all das, was uns die Krise jetzt an Chancen geboten hat, das wird es nicht pflücken und mitnehmen. Ne?
Da habe ich aber große Hoffnung, dass es dieses Mal wirklich so viel Veränderung ist, dass wir das als Tagesgeschäft haben, uns immer wieder zu fragen, hey, was
genau, hast du gelernt? Genau.
Weil also ich finde jetzt schon, wenn du manchmal in den Meetings sitzt und diskutierst und so, das ist schon viel dieses und was jetzt noch und was anders und was ist uns durch den Kopf gegangen? Unsere Kunden sind anders geworden. Ich glaube, jeder von uns ist irgendwie ein Stück weit anders geworden. Das ist ein riesengroßer
Flexibilität.
Flexibilität.
Ja, Riesenthema.
Die Veränderung ist zu groß, dass wir diese Frage nicht mehr stellen
können. Ja, ja, das stimmt. Ja, das ist cool. Und natürlich auch, wie wir arbeiten. Ne? Also wo arbeiten wir denn demnächst? Und inwieweit kann ich das mitbestimmen, wo ich arbeite oder auch nicht? Oder wann ich arbeite? Oder also das wird auch nochmal total spannend, wie sich das alles entwickeln wird. Und auch da, glaube ich, müssen wir alle ganz, ganz, ganz viel Flexibilität mitbringen.
Total.
Großes, großes Stichwort. Aber gut.
We will see.
We will see. Absolut. Ja, wir hatten vorhin auch nochmal so gedacht, so Freiheit sind ja nicht nur wir, sondern Freiheit ist auch so, wer ist um uns herum irgendwie frei, ne?
Ja, voll.
Also, wie gehen wir mit anderen um? Wie gehen wir mit Essen und Trinken um? Und wie gehen wir darum, dass hier draußen vielleicht ganz viele keine Freiheit haben und wir genießen das?
Ja gut, das ist natürlich auch immer eine Frage dessen, wie du es erlebst. Ne? Also ich glaube, wenn du in Freiheit aufwächst, dann ist Freiheit für dich das größte Gut. Wenn du nicht in Freiheit aufwächst, dann kennst du es ja wahrscheinlich nicht anders. Ne? Das ist das eine. Und das hat ein bisschen, glaube ich, auch was damit zu tun mit diesem Thema ganz am Anfang im Sinne von, dass wir heute sowas von überreguliert sind, also wesentlich regulierter als noch vor 500 Jahren, dass wir uns selber natürlich auch tatsächlich dann doch unsere Gefängnisse bauen, weil wir so viele Verpflichtungen eingehen. Also ich sag mal, wir haben ja ganz viele Statussymbole beispielsweise, ne? Also die Menschen meinen ja immer noch, ich hoffe jetzt die Jugend nicht mehr, also die ganz Jungen, so nach dem Motto, wenn du jetzt nicht das Eigenheim hast und das dicke Auto und vier Kinder und einen Hund und ein Pferd, dann bist du nix. Aber ey, was musst du da für ackern, ja? Und dann kannst du eben doch nicht frei entscheiden, ach nö, mache ich jetzt nicht oder nö, ich lasse jetzt mal den Karrieresprung aus, das ist mir viel zu anstrengend oder was auch immer, ja? Und dann bist du schön im Hamsterrad, um alleine den ganzen finanziellen Verpflichtungen nachzugehen.
Ja, klar. Und ich glaube, es gibt auch Runden, wo die Leute sagen, ja, der kann sich ja jetzt das und jenes nicht leisten, dann fährt er halt nicht mit. Oder,
ja, stell dir mal vor.
Es ist von sich aus irgendwo eine natürliche Grenze im Sinne von, mit dem weiß ich jetzt nichts anzufangen, der lebt in einer komplett anderen Welt. Und das ist schade. Das
absolut.
Ist echt schade. Also absolut. Da bin ich auch immer wieder erstaunt, wie geschlossen noch viele Kreise auch heute noch sind und es gar nicht zugeben, dass es so ist.
Ja, definitiv. Also, mein Gott, Exklusivität drauf und runter.
Und zwar ohne Ende.
Keine Frage. Und die fühlen sich da natürlich sehr wohl. Ne? Aber auch die sind ja in dem Hamsterrad. Das ist ja das, was ich meine. Also sie meinen, sie haben alles, aber sie sitzen ja voll im Gefängnis. Und ich glaube tatsächlich, dass der Mensch, der wenig hat und vor seiner Hütte sitzt in der Sonne, dass der viel freier ist als der Millionär, der sich ständig Gedanken machen muss, dass er seine Millionen auch behält, damit er seine Yacht und seinen Tennisplatz und sein was auch immer
weiterfinanzieren.
Da hat mir übrigens super gut gefallen, was ganz Triviales. Und zwar war doch mal diese Frau Winnemuth bei Günther ja auch und hat die 500.000 Euro gewonnen und hat sich dann tatsächlich ein Jahr dieses Sabbatical wirklich exzessiv
gegönnt. Ja, viel
und, Reis. Genau, und was ich an der Frau einfach beeindruckend fand, ist, dass die hat sich die Zeit genommen und die hat sich das Geld genommen, wunderbar. Aber als sie zurückgekommen ist, jetzt Jahre später, hat die auch ihren Hausstand um die Hälfte reduziert, ist mit weniger Kleidung ausgekommen und hat nochmal ganz anders sich losgesagt von dem einen oder anderen Diktat in Anführungsstrichen, weil sie halt einfach in diesen 12 Monaten so viel gesehen und so viel durch den Kopf hat gehen lassen, dass sie es einfach mal anders ausprobieren wollte. Und das fand ich irgendwie klasse. Die Frau ist vielleicht einfach mitten im Leben und steht mit beiden Beinen tatsächlich in diesem Leben. Und es ist auch keine Philosophin im eigentlichen Sinne. Aber die Idee, wie die damit umgegangen ist und wie die sich über dieses Gewinn einfach das Leben neu gestaltet hat, das fand ich total cool irgendwie. Und das Buch war sehr interessant zu lesen.
Ach, das habe ich nicht gelesen. Das muss ich mal noch machen.
Ja, ihr macht es mal.
Aber ja, meine Freundin Niki, die hat mich damals im Uniformprojekt begleitet als externe Beraterin. Das war die einzige, die was von Textil verstand. Und die ist hinterher, die hatte ja ganz gut verdient als externe Beraterin. Und dann ist die los mit einem kleinen Koffer oder einem Rucksack und ist dann irgendwie bis Mexiko gekommen, hat dann da ein paar Jahre so ein Surfcamp betrieben mit ihrem mexikanischen Lover. Und hat dann einen Ami kennengelernt und lebt jetzt mit dem in Colorado in so einem Hippie-Städtchen, irgendwie so ein Dreiseelendorf. Und die war zwischendurch, dann waren die mal quasi obdachlos und haben dann in so einem Wohnwagen gewohnt. Also wirklich sehr spartanisch, da hatten die schon ein Kind. Und ich habe dann gesagt, sag mal, weil die war schon vorher schon mal Luxus gewohnt gewesen, also so im weitesten Sinne Luxus. Aber die kann tatsächlich mit einer Zahnbürste und Handtuch kann die durch die Welt reisen, ne? Da bin ich sowas von neidisch. Ich bin so ein Luxusweib geworden, ist zum Kotzen. So, meine liebe Dörte, Mensch, wir haben jetzt so ganz schön viel gequatscht, ne?
Länger als an der Barthes.
Länger als an der Barthes. Sag mal, zum Thema Barthes, was hast denn du da eigentlich immer so bestellt? Hattest du so ein paar Klassiker, so ein paar Lieblingssachen, die du da immer...
Zwei Klassiker.
Zwei nur?
Nur zwei.
Ach komm.
Das eine, der mittelgroße Cappuccino.
Ja.
Und das zweite, dieses Laugenbagel mit Brie-Käse. Das hat immer über die Mittagspause schnell nochmal gereicht. Echt? Zwischen Meeting 1 und Meeting 2.
Ach, das gestresste Manager-Lunch.
Absolut. Und mein Team, Mann. Wenn die gefragt haben, soll ich dir was mitbringen, habe ich nur den Ausweis hingehalten und sie wussten schon,
es ist das Bagel. Ganz schön berechenbar, Dörte.
Ja, aber manchmal hilft auch die Routine. Rituale, Uta.
Rituale. Aber verstehe. Also du hast dir nicht die Freiheit genommen, einfach mal was Verrücktes anderes auszuwählen.
An der Barthes gab es
nichts Verrücktes.
Das gab's immer nur
abends. Da gab es die tollsten Sachen. Ich bin ja jetzt der totale Gesundheitsfreak geworden. Das heißt, das, was ich die letzten Male mir immer bestellt habe, war, ist das eigentlich ein Italiener oder ist das nur so ein vermeintlicher Italiener? Der hat sich immer kaputt gelacht, weil ich mir immer einen Cappuccino koffeinfrei mit Hafermilch bestellt, was natürlich für so einen Kaffee-Freak totaler Albtraum war, aber gut. Und als ich noch kein Gesundheitsfreak war, habe ich alles Schlechte, was man nur in sich reinstopfen kann, da. Die hatten die besten Schokocroissants. Oder eine schöne Butterbrezen habe ich mir da immer dann gemacht. Fertig hatten sie die, glaube ich, nicht. Der Marmorkuchen ist eigentlich exzellent. Jetzt haben sie in letzter Zeit da Eclairs. Boah, ich sag dir, da läuft mir das Wasser im Munde zusammen. Aber ich verkneif's mir natürlich immer. Und was mein schnell Manager-Lunch, ich bin total im Stress und total, ich habe keine Zeit, Lunch immer war der Wrap mit Hummus. Sehr zu empfehlen. Vegan und sehr schmackhaft.
Ja, und vielleicht sollte ich dann doch nochmal
auf jeden Fall
den Rap probieren.
Ey, auf jeden Fall. Mensch, Thema Freiheit. Das hat ganz schön was hergegeben. Oder fällt dir noch irgendwas?
Ja, mir fehlt, also den letzten Schmankerl, den habe ich noch in der Tasche.
Jetzt kommt.
Ja, ich komme aus Hamburg, ne?
Ja.
Und für uns gibt es ja nur eine Freiheit.
Die große Freiheit natürlich. Ja. Die große Freiheit.
Und für mich ist es auch ganz oft so, hey, damals so in der Teenager-Zeit.
Was ging denn da ab?
Cool, ja, Reeperbahn rauf und runter.
Was? Als Jugendlicher?
Ja, logisch, da gab es immer das Roschinskis, super kleine Bars, bist du um die Ecke gegangen.
Wie ehrlich?
Freunde getroffen, ja klar. Und dann in der großen Freiheit waren immer coole Konzerte. Das war immer super. Und natürlich war das nicht so lächerlich Touri-mäßig wie heute. Da gehöre ich auch zu denen, die sagen, früher war alles besser. Ja. Spaß beiseite, aber es war wirklich ein bisschen bunter und ein bisschen cooler,
ja,
und auch noch ein bisschen normaler irgendwie als heute, wo es nur Disneyland ist. Und ich hatte mega Spaß damals, einfach da wegzugehen.
Krass.
Und,
hätte ich nicht gedacht. Aber gut.
Jeder hat seine Geheimnisse.
Jeder hat seine Geheimnisse. Gut, die wahren Geheimnisse von der großen Freiheit, die wirst du jetzt hier wahrscheinlich auch nicht erzählen. Aber wer weiß, vielleicht kriege ich dich dann irgendwann in einem unbedachten Moment noch dazu. Ihr werdet es erleben. Gut, dann würde ich sagen, war es das für heute, oder? Das war doch ein cooles Barthes-Treffen, ohne Barthes sozusagen. Barthes in Mind.
Und trotzdem mit Cappuccino.
Und trotzdem mit Cappuccino. Sehr schön. Dann würde ich sagen, weil das so eine schöne Abschlussgeschichte war, dann nennen wir doch die heutige Podcast-Folge so, oder? Die große Freiheit.
Die große Freiheit.
Die große Freiheit, wie wunderbar. Sehr schön. Und an alle, an euch da draußen, ihr könnt uns gerne schreiben. Wir würden uns echt mega freuen, wenn ihr uns erzählt, was euch zum Thema Freiheit einfällt. Wenn ihr uns erzählt, was eure Lieblings-Barthes-Kaufartikel waren. Wenn euch einfällt, gute Gründe, warum ihr euch immer gerne mit anderen Kollegen an der Barthes getroffen habt oder auch in der Kantine. Also lasst es uns wissen. Wie erreicht ihr uns?
Per E-Mail.
Per E-Mail.
Trotz alledem. Also ja, die E-Mail ist noch nicht ausgestorben.
Ja. Genau. Also sprich an
dörte.klein@dlh.de und
uta.kötting@dlh.de. Dörte mit Umlaut.
Kötting mit Umlaut.
So sieht's aus. Gut, dann würde ich sagen, was steht jetzt noch an? Was machen wir jetzt?
Wie geht's weiter? Ist so ein bisschen das, was wir vielleicht noch auf den Weg geben wollen. Weil beim nächsten Mal haben wir vielleicht mal einen Gast, ne?
Ja, das könnte sein, dass wir jemanden interviewen. Ja, könnte spannend werden. Könnte spannend werden. Naja, und dann haben wir natürlich auch noch ein paar ganz gute Themen im Sinn, ne, die wir hier und da noch erörtern wollen, immer mit gutem Praxisbezug. Also bleibt dran, Leute, könnte spannend werden. Und ja, dann würde ich sagen, belassen wir es für heute. Was steht noch an? Was machen wir jetzt?
Spargel essen.
Oh, Spargel essen! Ich glaube, morgen ist der letzte Spargeltag, der letzte aktuelle Spargeltag. Aber das ficht uns ja nicht an. Geil, hast du gekocht?
Ja, klar.
Super, freue ich mich. Mega. Alles klar.
Also an alle da draußen, wir kommen zurück.
Bleibt gesund.
Die Überraschung mit dem Interviewgast kommt auch.
Yes. Es bleibt spannend.
Stay tuned.
Macht's gut.
Tschüss. Tschüss.